Wie ihr hört, wir sind wieder in Frankreich. Diesmal hat uns aber nicht der Urlaub dorthin verschlagen, sondern der aktuelle Sneak-Film aus den E-Kinos. Wir haben gesehen, im Sommer wohnt er unten und genau dort wohnt Robert Krüger.
Bin ich verbannt worden oder was? Damit du, Stefan Giesbert, oben wohnen kannst, in meinem Zimmer.
So ist es richtig, es ist mein Zimmer, schon immer. Im Sommer wohnt er unten. Worum ging's?
Ja, also, wir lernen ein Brüderpärchen kennen. Also beziehungsweise zuerst eigentlich erstmal nur den einen Bruder. Er lebt in Südfrankreich mit seiner Freundin und deren Sohn. Die hat einen Sohn offensichtlich aus seiner vorhergehenden Beziehung. Die wohnen in einem schicken Ferienhaus. Und dann kommt der Bruder zu Besuch. Der Bruder, achso, was man dazu sagen muss, die Freundin ist Französin. Und Matthias heißt er, mit dem sie zusammen ist, ist Deutscher. Und dessen Bruder kommt nun aus Frankfurt zu Besuch mit dann wiederum seiner Frau oder Freundin, weiß ich jetzt nicht genau. Und ja, schon fangen die Spannungen an. Alte Spannungen innerhalb dieser Brüderbeziehung, dass der eine, der jetzt zu Besuch kommt, ist sehr erfolgreich, Börsenmakler, sein Leben im Griff, so mehr oder weniger zumindest trägt er das so nach außen. Die Fassade bröckelt dann im Laufe des Films ein bisschen. Und der andere, der jetzt dann in Südfrankreich mit seiner Freundin in dem Ferienhaus der Familie wohnt, ist so ein bisschen der Slacker. So. Er lässt alles so schleifen, aber er hat auch keinen so einen richtigen Zug irgendwie. Er ist auch zufrieden mit seinem Leben.
Was ist das denn für ein Wort?
Ja, so heißt das. Und jetzt brechen da halt so Konflikte auf. Der erste und offensichtlichste ist dann eben die Tatsache, dass der zu Besuch kommende Bruder gar nicht wusste, dass die Freundin, mit der er da zusammenlebt, dass die einen Sohn hat und dass der auch da lebt. Das war irgendwie nicht verabredet. Bei der Benutzungserlaubnis des Ferienhauses der Familie war wohl nicht darüber gesprochen worden, dass da noch ein Sohn mit einziehen darf.
Ich vermute nicht mal die Frau.
Ja, das über die wurde ja nicht diskutiert. Ich glaube, das war soweit irgendwie klar, dass er eine Freundin hat. Aber dass da jetzt halt plötzlich noch Kinder mit einziehen, irgendwie das... Ich glaube, wahrscheinlich hätte man da dem sogar zugestimmt. Das, der Twist, Twist entstand dann daran, dass das sozusagen gar nicht abgesprochen war. Und naja, dann will man eben Urlaub machen und jetzt ist da so ein lärmendes Kind und eigentlich fährt man ja in Urlaub, um das eben nicht zu haben. Ja, das sind dann so die ersten Brennpunkte, an denen sich Streit entzündet. Und das geht dann natürlich noch weiter. Und da lotet dieser Film dann so ein bisschen aus, wie das denn so ist mit zwei ungleichen Brüdern, die sich auch länger nicht sehen und traditionell immer mal ein bisschen in die Haare kriegen. Dann aber auch wieder vertragen. Wie ist das bei dir, Stefan? Wie fandst du den und wie ist das mit deinem Bruder?
Ach so, ich dachte, wie es mit meinem Bruder ist. Wir kriegen uns selten in die Haare. Also mittlerweile. Früher war das anders.
Ja. Aber konntest du da was wiedererkennen irgendwie? Oder seid ihr nicht so unterschiedlich? Du bist doch auch so ein Slacker und dein Bruder ist so ein Erfolgstyp.
Ja, eigentlich ist es ja so. Ich habe immer Zeit, hier rumzuhängen und Podcasts aufzunehmen und so. Und ja, mein Bruder ist da ja ganz anders.
Ja, der hat 6 Kinder und Stress.
Ja, ja, 6 Kinder, 7 Frauen, das Übliche halt.
Ja, genau. Nehmen wir am Ernst.
Bring ich ihn ganz schön verruf.
Ja. Nein. Nein, aber er hat tatsächlich Kinder und du nicht.
Ja, in dem aber Film, das ist jetzt nicht so das Problem.
In dem Film ist es ja andersrum. Der nicht erfolgreiche wohnt mit, wenn auch nicht seinem Kind, zusammen. Und der... Also ich habe dich jetzt zu dem nicht erfolgreichen gemacht, weil das Bild so schön ist. Aber hier ist es jetzt so, in dem Film, also unser vermeintlich Erfolgsbruder aus Frankfurt kommt mit Frau und plant selbst Familiengründung. Also da ist auch teilweise Grund dieses Urlaubs, dass man da jetzt mal aktiv werden möchte. Und im Urlaub soll es ja immer am besten gehen. Und ja, würde gerne sozusagen sich fortpflanzen. Der andere hat sozusagen einfach das Kind mit der Freundin zusammen bekommen. Und ja, die ganzen... Ich fand in dem Film, zum einen hat er mich ein bisschen gelangweilt. Was man vielleicht auch noch sagen muss, um das vollständig zu machen, das Bild ist, dass er ja auch lustig ist. Er ist ja eigentlich eine Komödie, oder?
Ja, genau.
Und aber dann fand ich auch, hat der Film auf eine ganz faszinierende Art und Weise so einen Ton immer wieder getroffen, klarzumachen, wie Brüderbeziehungen ticken. Dass man sich fürchterlich genau, in die Haare kriegen kann, aber dann eben auch nicht.
Genau, und man streitet sich über bestimmte Sachen, die anderen, glaube ich, nicht klar werden oder zumindest Leute, die keine Geschwister haben, nicht klar werden können. Dass man sich über solche Lappalien in die Haare kriegen kann, aber andere Sachen, die vielleicht wirklich wichtig sind oder mal zu besprechen sind oder darüber wird halt nicht gestritten, diskutiert, weil es klar ist, weil das so immer so ist, weil das besprochen ist, weil das so funktioniert halt die Familie. Also das war ja bei denen auch ganz oft so, dass bestimmte Sachen einfach auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren und diese, also die Darstellung dieses Brüderverhältnis, das fand ich wirklich super.
Ja, das fand ich auch sehr gelungen.
Also nicht, dass wir jetzt irgendwie so ein Gefälle hätten oder sonst irgendwas, aber es sind so manche Sachen, wo wir über Sachen so nur so ansatzweise reden oder so in bestimmten Punkten genau das gleiche Verständnis haben. Obwohl es eigentlich klar sein müsste, dass wir konträrer Meinung sein müssten.
Ja, also gar nicht mal das so dieses, man zofft sich und man die Art, wie schnell sich die Luft wieder reinigt, auch ohne klärende Gespräche, das muss manchmal einfach nur ein Blick sein oder ein Klopfen auf die Schulter oder die Situation verändert sich und man ist sofort wieder sozusagen vereint gegen... Was ist ich? Da kommt irgendwas von außen, wo man derselben Meinung ist und das vereint einen sofort, der Streit ist vergessen. So, genau. Solche Sachen, das funktioniert halt unter Geschwistern. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das unter Bruder und Schwester auch geht oder nur unter Bruder, Bruder, Schwester, Schwester. Das weiß ich nicht, weil ich habe auch nur einen Bruder, genau wie du. Ich vermute, das wird schon auch so funktionieren, aber
Ich sehe das bei meiner Cousine und ihrem Bruder.
Ja, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht sagen. Aus eigener Erfahrung kann ich da nicht sprechen. Ich vermute auch, dass es genauso ist. Aber dieses Geschwisterding und gerade, dass es jetzt halt Brüder sind und wir beide ja auch jeweils genau diesen Blickwinkel nun betrachten können, fand ich einige Sachen sehr gut beobachtet. Und ich weiß nicht, ob Leuten, die komplett ohne Geschwister aufwachsen, überhaupt klar wird, an welchen Stellen das so ist, weil es sehr subtil gemacht ist. Aber ganz toll gemacht. Also, ja. Ja, wie gesagt,
ja.
Er versucht.
Ja, genau. Es ist halt sehr, sehr subtil. Also, das ist, finde ich, auch so das Tolle. Dieses, ja, nee, es wird nicht wirklich, es wird nicht erklärt. Man merkt es nur.
Genau. Das ist das, was ich eigentlich auch schön finde, dass der Film noch nicht mit dem Holzhammer daherkommt und sagt, so, jetzt erklären wir euch mal, wie Geschwister Beziehungen ticken. Also, Beziehungen im Sinne von nicht von Beziehung, sondern, wisst ihr, was ich meine? Also wie das tickt, sondern er macht es einfach, der Film. Und entweder kriegst du es mit oder du, ja, weiß ich nicht. Und wenn wir vielleicht noch ein bisschen darüber reden wollen, wo die Geschichte hingeht, also der Streit halt eskaliert im Wesentlichen erstmal daran, dass die Freundin von Matti, also dem, der da mit seiner Freundin in dem Haus wohnt, die Freundin, diese Französin, kann halt erstmal überhaupt nicht auf seinen Bruder. Erstmal, weil der ihren Sohn verbannt und zum anderen, weil er halt ein unfassbar herrschsüchtiges, selbstgefälliges, am Anfang des Films einfach Arschloch ist, der sehr von sich überzeugt ist, das auch total nach außen hängen lässt, der davon überzeugt ist, dass sein Leben total ordentlich und richtig und er ist immer Herr der Lage und ein Großmaul sondersgleichen.
Fürchterlich.
Mit dem gerät sie halt mit ihrem südfranzösischen Temperament natürlich erstmal volle Granate aneinander und entdeckt dann aber nach und nach, dass er eben nicht nur ein Arschloch ist, entdeckt aber auch noch ein paar andere Sachen und da werde ich dann jetzt aufhören zu verraten, wohin die Story geht. Sie entdeckt dann noch ein paar andere Sachen auch an der Beziehung, die der Bruder zu seiner Frau hat. Und möglicherweise entwickeln sich dann daraus ein paar Konflikte und die sind dann teilweise wirklich man versteht nicht immer jede Motivation in den Dingen, die dann passieren, aber die Dinge sind teilweise sehr lustig auch. Nur der Film hat teilweise sehr viel Zeit und manchmal finde ich alles ein bisschen sehr plakativ, was sich in dieser Beziehung so tut. Das ist dann manchmal sind so Sachen so ein bisschen hauruck, wo ich denke, na okay, das wäre jetzt vielleicht so nicht gelaufen, aber ich verstehe, was ihr wollt. Also die Nummer im Pool, das fand ich dann doch ein bisschen gewollt.
Ja, bei so ein paar Sachen übertreiben sie es halt ein bisschen.
Ja, ansonsten, wie gefiel er dir insgesamt?
Ja, ich war auch oft gelangweilt. Ich hatte auch am Anfang nicht so viel Lust. Ich habe gesagt, so, oh Gott, 100 Minuten, komm, lass uns rausgehen, lass uns irgendwo einen Drink nehmen und dann reden wir über was anderes in der Podcast-Aufnahme. Aber du warst sehr tapfer und hast mich im Kino behalten. Im Nachhinein war es auch gut. Wir haben einen Film gesehen, der eben, wie du gesagt hast, mit den Stellen über die beiden Brüder schon für mich einen Nerv getroffen hat, weil auch, wie gesagt, wenn das Gefälle nicht so ist, irgendwie so hat man das schon erlebt. Also das ist natürlich in so einem Film, muss es immer überspitzt sein, aber man kann das eben dann doch auf das eigene Verhältnis zurückbrechen. Also jetzt, gut, die sind halt jetzt im Urlaub zusammen, das heißt, die haben viel engeren Kontakt, aber früher, als wir beide noch zu Hause gewohnt haben, aber auch schon irgendwie eigene Beziehungen hatten und so, da ist es dann eben auch manchmal ganz eigenartig gewesen. Was mir an dem Film, also was mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, aber dann im weiteren Verlauf außerordentlich gut gefallen hat, war die konsequente Verwendung der Sprache. Also die Französin hat den ganzen Film Französisch gesprochen. Die hat, wenn sie es konnte, wenn sie musste, weil sie mit dem Bruder oder mit der Frau vom Bruder reden wollte, dann hat sie so ein bisschen Englisch gesprochen, aber eben, naja, sehr, sehr gebrochen. Und die Deutschen haben natürlich Deutsch miteinander geredet, außer wenn die Französin da war, dann haben sie Englisch miteinander geredet oder sie haben dann Englisch mit der Französin geredet und dieses Pärchen, was da gewohnt hat, also der Slacker, wie nennst du den? Slacker?
Ja.
Den Slacker-Bruder?
Ja, der ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich muss mal nachgucken, was Slacker eigentlich genau bedeutet. Dabei ist das Wort, was mir dazu eingefallen ist.
Naja, der hat halt mit ihr Französisch geredet, aber halt ein eben nicht so französisches Französisch, sondern so ein deutscheres Französisch. Und manchmal sind sie aber auch in Englisch rübergegangen, wenn er sich da irgendwie besser ausdrücken konnte und haben dann so eine Mixtur gesprochen, so wie es wahrscheinlich dann wirklich manchmal ist in solchen Beziehungen oder so. Also ich habe einen englischen Kollegen, oder eigentlich ist er Schwede, arbeitet in England, und wir wechseln auch manchmal, solange er kann, sprechen wir ein bisschen Deutsch und dann reden wir Englisch und dann sage ich aber manche Worte oder im Chat auch, schreibe ich dann einfach auf Deutsch, weil ich nicht genau weiß, wie es ist, aber ich weiß, dass oftmals die schwedischen Worte ähnlich zu den deutschen sind und dann versteht er schon, was ich meine. Und
verstehe.
In dem Film haben die das halt so konsequent durchgezogen. Also es war nicht dann so, dass die Französin plötzlich einfach so blub gewechselt ist und Deutsch geredet hat, quasi, dass man aber am Anfang verstanden hat, okay, sie redet immer Französisch, sondern nee, die hat Französisch geredet und wurde untertitelt. Punkt, fertig, aus.
Genau, das Englisch wurde auch untertitelt und nur das, genau. Das Deutsch eben nicht. Und ja. Das fand ich tatsächlich auch toll. Weil du auch diese Sprachschwierigkeiten, wenn jemand was auf einer anderen Sprache sagt und du hast das Gefühl, das war jetzt relativ einfaches Französisch, habe ich vielleicht auch noch verstanden. Das könnte der andere jetzt verstanden haben und dann kannst du an seinem Gesicht schauen und dich fragen, hat das kapiert oder geht es jetzt wieder so ein Streit darüber? Und dann auch diese Streits halt so nach dem Motto, sowieso ist mit am Tisch, können wir bitte die andere Sprache benutzen, sonst grenzen wir hier jemanden aus und so. All diese Dinge kann man dann natürlich viel besser ausspielen, wenn man das tatsächlich so macht. Und ich mag keine Untertitel, aber jetzt hatte ich ja den Vorteil, dass eben ich nur das Französische lesen musste, das Englische konnte man sehr gut so verstehen.
Ja, das war wirklich so eben kein amerikanisches oder englisches Englisch, was man in einem Film, der von dort kommt, hat, sondern es war halt deutsches Englisch.
Richtig. Und deutsches Englisch, genau.
Ja, meistgesprochene Sprache auf der Welt, schlechtes Englisch, ja.
Das stimmt, ja. Und was man vielleicht auch noch zu dem Film sagen muss, also was ich vorher kurz noch einschieben wollte, ist Slacker, ist die Bezeichnung für eine Person, deren Lebensstil durch geringe Leistungs- und Anpassungsbereitschaft in Schule oder Beruf gekennzeichnet ist. Von Englisch Slack, lustlos oder schlaff. Und damit finde ich, trifft das Wort ist hervorragend. Das ist jetzt die Definition aus der Wikipedia. Nee, was ich noch sagen wollte über den Film, es ist ein Kammerspiel insofern, als dass es das Haus nicht verlässt. Also wir sind am Pool.
Stimmt, die anderen fahren dauernd weg und wir sitzen daheim in diesem Haus fest.
Genau. Was ich aber irgendwie total cool finde, weil es so ein bisschen, es fokussiert sehr. Also es geht eigentlich, die ganze Geschichte geht darum, was passiert in diesem Ferienhaus. Die geht maximal nochmal auf die Wiese neben dem Ferienhaus, an den Pool, in das Baumhaus. Oder innerhalb des Hauses in den ersten Stock oder immer in die Garage. Aber Teile der Geschichte spielen sich auch außerhalb ab. Auf einem Segelboot und auf einer Radtour und an einem Weingut und so. Es gibt so verschiedene Dinge, von denen wir erfahren, dass sie außerhalb passieren und die uns dann vielleicht später erzählt werden. Oder wir kriegen aus anderen Zusammenhängen mit, warum und wieso und was da draußen dann gewesen ist. Aber die Kamera bleibt im Zweifel immer bei den Personen, die da bleiben. Es gibt immer irgendwie, wenn die anderen weg sind, gibt es immer andere Personenmischungen, die zurückbleiben. Und bei denen bleiben wir dann. Und dann passieren draußen andere Sachen, dann kommen die zurück und erzählen, was gewesen ist oder so. Und das ist irgendwie auch cool gemacht. Also das ist vielleicht auch einfach eine Entscheidung aus den Finanzgründen, aber ich fand es trotzdem cool.
Ja, es war aber vom Storytelling gut, weil man eben da an der Stelle genauso weit war wie die Protagonisten, die zurückgeblieben sind. Also so, ja, die kommen jetzt gerade nicht zurück und warum sind die beiden wohl so lange weg? Und man sieht halt, was zu Hause passiert ist und ja, ganz komisch.
Also eigentlich bleiben wir ja immer bei unserer Hauptfigur, unserem Slacker. Denn der bleibt ja immer zu Hause. Der fährt ja nicht weg.
Stimmt, ja.
Ja. Also das fand ich cool. Punktemäßig, ich habe es im E-Kino habe ich beim Mittel reingeworfen. Ich würde jetzt natürlich ein bisschen höher rangehen als 5 Punkte. Ich würde mal 6,5, 7, ich sag mal 7. Ich fand ihn insgesamt doch eigentlich positiv. Am Ende fand ich ihn doch besser, als ich am Anfang gedacht hätte.
Mich hat er dann doch zu oft zu sehr gelangweilt. Also zwischendrin, wo ich dachte so jetzt, oh, komm bitte auf den Punkt. Also vom Gefühl her, ich hätte ihn gerne ein bisschen straffer gehabt und es gab halt nichts zu erzählen, was diese Langeweile begründet hätte. Also manchmal ist es ja einfach so, dass man sich eine Episode oder ein paar Minuten mal ein bisschen langweilen muss in einem Film, um auch besser zu verstehen, was die da gerade durchmachen. Von daher, also ich gebe es 6,5 Punkte. Ja.
Okay.
Mehr möchte ich nicht sagen.
Eine Sache fand ich noch toll. Es gibt in dem Film einmal kurz eine Sequenz im Pool. Das ist nicht die, von der ich vorhin sprach, sondern eine Sequenz im Pool, so ein Duell der Brüder sozusagen, wo sie ein bisschen aufeinandertreffen. Und da macht der Film so einen ganz eigenartigen, wie so eine Art Pacewechsel. So plötzlich wird alles so traumsequenzig und es sind so Einstellungen, die so in Slow-Mo laufen und ganz, ganz eigenartig dazu so Musik und so, und es war wie so ein bisschen sphärisch, irgendwie plätscherte diese Sequenz dann so vor sich hin, und da hatte ich der hat mich irgendwie erfreut, diese Sequenz, als das losging und dann plötzlich so dieses, als wenn der so alles, jegliche Zeitbegrenzung, die so ein Film hat, so, wir müssen so eine Szene in 5 bis 10 Sekunden zu Ende erzählen, so, nö, ach, lass mal auswalzen, das Ding. Und einfach nur schöne Bilder produzieren, obwohl...
Lass mal Slow-Mo machen, genau. Und lass mal hier und da und ach, das war echt toll.
Ja, die fand ich gut. Und dann kommt die dann irgendwann halt zu so einem Ende und dann kann man dann also das ist dann wie so ein aus dem Traum wieder rausfallen, obwohl es jetzt keine Traumsequenz ist, aber so hört sich so dieses Wrup, und dann ist sie wieder, die Echtzeit wieder da. Und das ist, den fand ich irgendwie schön, die ganze Sequenz.
Ja.
Gut, ja, also der Film heißt, der wird ja wahrscheinlich nicht in so vielen Kinos laufen, aber wenn ihr ihn jetzt dann doch sehen wollt nach unserer Besprechung, was bei 6,5 und 7 Punkten ja durchaus sein könnte, Im Sommer wohnt er unten von Tom Sommerlatte.
Das wäre auch ein Wort für unsere amerikanischen Freunde, oder?
Das müsste man auch erstmal wieder erklären. Und dann die Schauspieler noch. Ich glaube, davon kennt man jetzt nicht wirklich jemanden, außer man ist irgendwie wahrscheinlich irgendwie Theatergänger oder sowas. Sebastian Fräsdorf spielt den Slacker. Godehard Giese spielt seinen Bruder. Ja, ich glaube, Godehard Giese, der Name, der klingelte bei mir so ein bisschen. Auch das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Den kennt man aus verschiedenen auch Kinofilmen, aber hat halt auch sehr viel Tatort und so ein Kram gemacht und irgendwelche Fernsehfilme.
Okay. Hast du ausgerechnet, was die Wertung der Sneak-Zuschauer war, oder?
Nee, habe ich nicht. Aber kann ich mal gucken, okay, während du vielleicht das nächste Thema anmoderierst?
Das nächste Thema ist wie jedes Mal direkt nach dem ersten Film die Droge der Wahl. Wie sieht es bei dir aus? Ach nee, du musst ja jetzt recherchieren. Ah, Droge der Wahl kannst du nebenher machen.
Ja, immer mal.
Was trinkst du heute?
Rechnen und nebenher Sachen machen. Ich trinke heute ein Bier. Und zwar Brooklyn Blast von der Brooklyn Brewery. Also vermutlich aus New York, nehme ich mal stark an. Mhm. So denke ich mir das. Ja, genau. Brooklyn Brewery, North Street, Brooklyn, New York City. Ist ein Pale Ale. Oder vielleicht sogar ein India Pale Ale. Muss ich mal gucken. Wo steht denn das hier? Das steht hier nirgends. Skandal. Also ich glaube, es ist ein India Pale Ale. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, da oben steht's. Decidedly Robust IPA. Und das Krasse an dem Ding ist, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sorten Hopfen drin.
Ach, hey.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Es ist leider nicht ganz 100% kalt. Ich habe es jetzt nur ganz kurz im Kühlschrank gehabt. Und dann sollen wir mal sehen. So. Die Nase ist erstaunlich harmlos dafür.
Okay.
Ja, aber robust. Ui. Uiuiui. Aber das hat so eine Herbheit, die so fast die Zunge betäubt. Auf so eine ganz eigenartige Art. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Ich würde das echt gerne, ich glaube, ich kaufe noch eine Flasche. Ich habe nur die eine, aber ich werde das nochmal kaufen. Ich muss das nochmal richtig in kalt trinken.
Oh ja, kannst du mir mal da ein Foto von schicken oder in unsere Shownotes reinschreiben, wie das genau heißt, damit ich das mal googeln kann?
Brooklyn Blast, ja, schreibe ich rein. Ja, so, was hast du am Start? 8,4% hat das übrigens.
Ach ja. Eieiei. Ich habe ein Summer Ale. Jetzt, wo der Sommer zu Ende geht, muss ich natürlich mein ganzes Sommerbier austrinken. Der Ratsherrenbrauerei Backyard Beach aus Hamburg. Bei mir sind es nur 6 Hopfen.
Das ist aber auch genug. Eigentlich.
Ich mache kein Eingießgeräusch. Ich gieße es mir direkt in den Mund.
Ah, ne, ich habe mir extra ein Bierglas geholt. Ich kann in der Zwischenzeit, während du mal kurz den Geschmack auf dich wirken lässt, berichten, dass das mit der Punktzahl hier nichts wird, weil die Kinos leider das Ergebnis noch nicht veröffentlicht haben. Das fehlt hier noch auf der Facebook-Seite.
Das ist ja ein bisschen schade. Ich würde mir ein bisschen mehr Mitarbeit von den E-Kinos wünschen.
Tja, naja. So, wie schmeckt's?
Sehr lecker, sehr fruchtig. Genauso wie ich es mir erhofft habe. Aber es ist jetzt schon die dritte Flasche oder so, was ich davon trinke. Deswegen, ich wusste, was mich erwartet. Und es ist erfahrungsgemäß gut.
Okay. So, nächstes Thema. Du hast einen Film gesehen mit zwei Leuten, die sich sehr anders geben, als man sie sonst kennt, die Schauspieler. Matt Damon und Michael Douglas in Liberace.
Genau. Film von Steven Soderbergh. Ja, die Claudia hat in Folge, jetzt, ich habe es doch eben nachgeguckt.
294 hast du hierhin geschrieben.
Genau, in Folge 294 schon mal darüber gesprochen. Es geht um den Piano-Star, Klavierstar Liberace und einen jungen schwulen Mann, der ihn kennenlernt und lieben lernt und dann zu seinem persönlichen Assistenten, Liebhaber, Sohn, Protégé, was auch immer wird. Und das Verhältnis zu denen und was sich da alles entwickelt. Gespielt von, also der Liberace wird gespielt von Michael Douglas und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig.
Ja, ja, das stimmt schon.
Blech, ja, ja. Und der junge Scott wird gespielt von Matt Damon. Matt Damon.
Und Entschuldigung, das muss ich.
Matt Damon.
Das muss ich an der Stelle immer machen.
Lucy, der ist am 3. Oktober ins Kino gekommen. Wir haben ihn am 3. Oktober geschaut. Der ist ja hier immer wieder.
Ja, aber Folge 294, da kann man sich ungefähr überlegen, wie lange das her ist.
Ja, 3.2013 ist der, vor 2 Jahren ist erschienen.
Ja, Claudia hat ja schon so mal, ich sag mal, da gibt es ja schon die längere Besprechung. Wie fandst du ihn insgesamt?
Nicht so doll. Also.
Weil?
Weil es dann doch, also für mein Gefühl, zu viel belangloses, langweiliges Gelaber ist. Also hat mich nie richtig gepackt, der Film. Das Verhältnis zwischen den beiden war, ja, also es drohte die ganze Zeit dieses, jo, alles klar, wird mal Zeit wieder für einen neuen Jüngling. Und ich weiß nicht, also entweder habe ich ihn nicht richtig verstanden, also wir haben ihn auf Englisch geschaut, es waren keine Untertitel angeboten, deswegen ohne. Es kann sein, das möchte ich jetzt nicht, dass ich einfach zu viel verpasst habe. Also dass ich einfach nicht richtig Kraft habe. Aber für mich gab es da keinen richtigen Druck, keinen richtigen Konflikt. Es war alles bunt, die Glitzerwelt war toll dargestellt, es sah richtig schön aus, aber ja, also mich hat er einfach nicht gefangen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich einen richtigen Zugang zu dem Film bekommen habe. Von daher ja, hat mich halt irgendwie kalt gelassen und ich hätte auch zwischendrin einfach ausmachen können und ja gut, ist nicht schlimm. Oh. Gut sein.
Okay. Schade.
Also,
aber ja, ist dann halt so.
Wirklich. Ja.
Nun ja. Ich glaube, ich muss hier noch gucken. Wo hast du den geschaut? Gibt es den irgendwo? Verleihportal?
Netflix.
Netflix.
Okay. Netflix. Ja.
Gut.
Ja, also.
Nee, bitte, mach du.
Er ist schon. In so eine besonderen Art spannend, auch wie erzählt wird und wie das ist. Aber ja, mich hat einfach nicht erwischt. Es war nicht so, dass ich sage, wow, ja, cool. Möchte ich, hat mich total gefangen, will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht und so weiter. Nee, es war einfach so, ja, okay, gut. Also gefühlt zu vorhersehbar, ohne dass so alles von Anfang an klar ist oder so, aber ja.
Okay.
Aber er sah toll aus. Er sah auch die Ausstattung. Wunderbar. Ganz, ganz toll. Auch einiges an Kamerafahrten und Schnitten und so, wo du denkst so, ja, cool, cool gemacht, toll gemacht. Ja, aber das ist dann halt so handwerklich so. Okay, ja, ich gucke ihn, weil er handwerklich toll ist. Aber es ist halt nicht eine schöne Geschichte, die man sieht.
Verstehe.
Ja.
Dann lassen wir den Liberace damit gut sein. Und
6 Folgen, nachdem Claudia über Liberace gesprochen hatte, war Folge 300 dran, die wir alle geschwänzt haben, außer Claudia und Manu. Und in dieser Folge haben sie Elysium gesehen, den wiederum du gesehen hast.
Richtig. Ich habe mir den jetzt mal reingetan. Den hatte ich irgendwie noch so auf der
eingetan.
Auf der Liste. Das hat man früher gesagt, als man so DVDs eingelegt hat, ne? So reingetan in den Player. Heute ja. Tut man sich den nur noch in den Kopf. Ja, das machen die da auch in dem Film, sich Dinge in den Kopf tun. Elysium, ja, wie gesagt, die lange Besprechung ist auch hier bereits komplett erfolgt in Folge 300, wie du schon gesagt hast. Es geht um Matt Damon, der auf der Erde der Zukunft...
Schon wieder Matt Damon?
Ja, schon wieder Matt Damon.
Der Matt Damon.
Auf der Erde der Zukunft in einer Roboterfabrik arbeitet und dort bei einem Arbeitsunfall verletzt wird. Er wird verstrahlt und hat dann nicht mehr sehr lange zu leben. Und möchte deshalb dringend auf eine Raumstation kommen, auf Elysium. Das ist eine Raumstation, die so sehr 2001-mäßig in einer Umlaufbahn um die Erde kreist und so ein Kringel ist, der sich um sich selbst dreht, damit da dann auf der Innenseite des Kringels künstliche Schwerkraft herrscht.
Funktioniert das wirklich?
Das würde funktionieren, aber es hätte aus anderen Gründen andere Probleme. Also das Ding müsste riesig sein und das ist es hier in dem Film auch. Das wäre in der Praxis nicht so wirklich praktikabel, aber das führt dann jetzt auch zu weit. Es würde natürlich irgendwie funktionieren, weil du hast Zentrifugalkraft und würdest dann auf der Innenseite dieses Rings stehen. Das würde schon gehen.
Aber es wäre halt alles irgendwie so komisch gebogen. Also würde es ja immer bergauf laufen, oder?
Wenn du das Ding hinreichend riesig machst, ist das irgendwann vielleicht egal. Aber dann kriegst du dann wieder Probleme mit deinem Orbit und ich weiß nicht was alles. Ist jetzt auch egal.
Ja genau, da hast du nämlich eine eigene Anziehungskraft. Da musst du ja fast so weit weg sein wie der Mond. Und dann krachst du wieder in den rein, auch blöd.
Ja, so schlimm wäre es wahrscheinlich nicht, aber egal, da will er jedenfalls hin, weil in dieser Welt ist es so, dass sich die ganzen reichen Leute haben die Erde irgendwann verlassen, weil das ist, da unten war nur noch Krieg und Elend und Verderben und sind auf diese Raumstation geflüchtet und da oben ist quasi das Paradies. Also diese paar auserwählten reichen Menschen, die da oben leben, die spielen den ganzen Tag Golf und gehen von einer Party auf die nächste und alle sind schön und jung und wenn jemand krank wird, dann gibt es da Heilung für die Leute auf ganz faszinierende, zukunftsmäßige Art und Weise. Und unten auf der Erde hat man all das nicht. Da ist quasi ein riesiger Slum. Das, da merkt man dann auch dem Film an, dass das ja von dem Macher ist, der auch District 9 gemacht hat. Das ist, glaube ich, sein zweiter Film nach District 9 gewesen. Und das sieht man dem deutlich an, dem Film. Also da unten sind so Robotersoldaten, die Bevölkerung nicht sehr gut behandeln und das Ganze erinnert ein bisschen an einen riesigen Slum, wo die Leute nur noch malochen gehen und dann im Dreck wohnen, wenn sie gerade nicht arbeiten. Und da in diesem Umfeld ist halt Matt Damon unterwegs und es gibt natürlich so eine Art Resistance-Bewegung, die eben versucht, immer wieder da hochzukommen oder sich irgendwie da hoch zu mogeln oder sonst wie irgendwelche möglicherweise kriminellen Dinge zu tun. Und Matt Damon schließt sich halt nach seiner Verletzung denen irgendwie an und versucht, sich das so zu organisieren, dass er da hochkommt, in der Hoffnung, da oben geheilt zu werden, weil die da oben halt andere Möglichkeiten haben. Und darum dreht sich dann der Film. Was man vielleicht noch erwähnen muss, Jodie Foster spielt da oben die Verteidigungsministerin.
Da muss ich ja immer in diese Ohrensessel
vorgehen. Ich auch, jedes Mal. Jedes
Mal, oder?
Jedes Mal. Wollen wir das verraten? Nö, das lassen wir so stehen, oder? Kann man Ohrensessel noch runterladen? Wahrscheinlich nicht.
Keine Ahnung.
Dann müsst ihr euch mal in die dunklen Kanäle des Internets begeben und euch diesen hervorragenden Filmpodcast, der heute Flimmerfreunde heißt und früher mal Ohrensessel hieß, da die alten Folgen besorgen und da mal die Stelle finden, wo ein großer, großer Lachanfall aus dem Wort Jodie Foster entstanden ist. Ich jedes Mal, wenn ich den Namen höre, breche ich zusammen, weil ich daran denken muss, geht's mir genau wie dir.
Ja, das ist echt so lustig.
Ja. Das Ganze, der Film Elysium an sich, genau mein Genre. Schöne Zukunfts-Action, dreckige Erde. Ich finde immer Zukunft auf so einer Future-Erde irgendwie interessanter als Zukunft auf Planeten 700 Millionen Lichtjahre weg. Das ist zwar auch mal cool, wenn man sowas wie so Settings wie Alien, die irgendwie nur im Weltall spielen oder Star Trek oder irgendwas. Bin zwar auch großer Star Trek-Fan, aber trotzdem dieses fremder Planet, schön und gut, wenn es gut gemacht ist, alles gerne, kein Thema. Aber so eine dreckige Future-Erde finde ich fast immer noch geiler vom Setting her. Und an sich genau mein Ding. Aber der Film legt für meinen Geschmack zu viel Wert auf die Action. und zu wenig auf das Herzeigen der Gesellschaft, die da jetzt herrscht. Wir kriegen zwar so einen kleinen Rundumschlag am Anfang mal so serviert und wir kriegen dann natürlich auch sehr viel Effekthascherei, also sehr viel schicke Roboter und fliegende Dinger und so und irgendwelche Raumschiffe und ja, wir kriegen auch Elysium einmal gezeigt und auch da fliegen irgendwelche Sachen rum und wir sehen, wie die Leute da oben leben und viele Sensortüren und so ein Blödsinn. Aber es bleibt alles so ein bisschen oberflächlich. Ich hätte gern mehr gewusst. Ich hätte gern hier immer noch hinter die Ecke und hinter die Ecke geguckt und diese Resistance, das ist auch alles irgendwie nur so, ja, okay, ihr seid die Widerstandskämpfer, ich hab's kapiert und so. Die politischen Parabeln, wie sagt man, diese ganzen Metaphern, die uns da gezeigt werden, das ist alles okay soweit, aber ich hätte trotzdem gern diese Welt mehr kennengelernt und nicht so lange dabei zugeguckt, wie sie zerballert wird. Und ja, das ist natürlich schick, wenn man Matt Damon so ein Exoskelett anzieht und ihn da rumrennen lässt, aber irgendwie es ist ein netter Actionfilm, aber es hat mich dann doch kalt gelassen. Irgendwie so nicht richtig mitgenommen. Und insofern kommt er mir bei mir über 6 Punkte oder sowas jetzt, ohne dass ich jetzt weiter über die Punktzahl nachgedacht habe, irgendwie zwischen 5,5 und 6,5, irgendwo kommt er bei mir nicht raus. Was schade ist, weil ich mir sehr viel erhofft hatte.
Ja. Als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich mir so, ach ja, könntest du ja angucken, aber jetzt irgendwie auch.
Also ich glaube, bei Manu und Claudia ist er sogar ein bisschen besser angekommen. Ich kann das ja gerade parallel nochmal raussuchen. Aber ja.
Vielleicht lag das daran, wenn man den im Kino sieht und auf großer Leinwand und nicht vorgebrieft ist, sondern so einfach reingeht und bam.
Bam. Ja, ich sehe gerade, nee, so viel weit sind sie gar nicht weg. Beide haben sie 7 von 10 gegeben.
Naja, aber 7 von 10 ist ja bei der Claudia schon fast enthusiastisch.
So kann man das sagen, ja. Der Bösewicht ist ein alter Militärtyp, der sozusagen der Gegenspieler, der die ganze Zeit dann irgendwie auf ihren Fersen ist. Und der heißt Kruger. Das merkt man dann.
Ah, ja. Das muss dir doch gefallen, oder?
Er ist der erste Film von dem Typen, der jetzt Elysium und District 9 gemacht hat, spielte in Südafrika und jetzt heißt der Typ Kruger, aber na egal.
Ja.
Der war aber wenigstens hinreichend böse.
Ach, ist doch gut. Ja, da muss ich nochmal überlegen, ob ich das mache. Also mit denen anschaue.
In der Zwischenzeit redest du jetzt aber erstmal über das Kartenhaus Teil 3.
House of Cards Season 3, wir sind jetzt irgendwo bei Folge 6 oder 7 und es fühlt sich echt manchmal so an, dass Wladimir Putin gerade dabei ist, mir die halbe Staffel zu spoilern, also natürlich nicht nur er alleine, aber es ist schon erschreckend, wie viele von den Sachen, die ich jetzt gerade bei House of Cards sehe, ich gleichzeitig bei Spiegel Online lese mit etwas anderen Namen. Aha. Also schon krass, wie ähnlich das ist und wie gut an manchen Stellen Politik erklärt wird und Zwänge, die es gibt für bestimmte Entscheidungen, die man als so normal kleiner Bürger überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wieso machen die das denn jetzt so? Und wenn du eben mit dem Präsidenten hinter die Kulissen guckst, mit ihm da bist, wenn er mit dem zum Beispiel in dem Fall russischen Präsidenten oder aber auch mit anderen Leuten vom Kongress und so verhandelt, um bestimmte Sachen durchzusetzen, wenn er bestimmte ganz seltsame Aktionen unternimmt, aber eben erklärt wird, warum und wie das alles dazu gekommen ist, wirklich richtig gut, sehr, sehr spannend erzählt. Was auch ganz hervorragend ist, was heute jetzt wieder 2 oder 3 Mal aufgefallen ist, die Kameraarbeit, also insbesondere die Arbeit von dem DOP, also von dem Director of Photography, der ein unglaubliches Licht zu setzen vermag. Als Beispiel, er steht in der Kirche und spricht mit dem Bischof. Und unter denen ist irgendwie so eine Steinplatte, die von Sonnenlicht angestrahlt wird und in jedem Umschnitt passen halt die Lichtstimmungen zueinander. Er wird von schräg unten, von dieser Reflexion, von dieser Steinplatte aus angestrahlt, hat aber trotzdem auch nur so ein paar helle Kanten im Gesicht. Der Bischof wird eigentlich fast nur von hinten angestrahlt, eine ganz kleine Aufhellung von vorne. Es sieht so toll aus und das ist in sehr, sehr vielen Szenen so, dass das Licht einfach dazu eingesetzt wird, es zu unterstützen, was man gerade sieht. Manchmal auch einfach nur, indem alles flach geleuchtet wird. Also, weißt du, so, man ist in einem Flur und ja, das Licht ist halt an allen Stellen gleichmäßig und da das nicht sehr hell ist da, ist es einfach so ein komisches, diffuses Licht und es ist alles so, weißt du, keine Kontraste.
Ja, ich verstehe so schon.
Und das ist mir heute mehrfach aufgefallen, wie das Licht zur Unterstützung der Geschichte eingesetzt wird oder das ganze Framing und so. Wirklich richtig, richtig gut.
Ich glaube, ich muss auch anfangen, House of Cards zu gucken. Denn was du jetzt über die ganze Politik Sachen gesagt hast, dass ich finde das immer so anstrengend, wenn man so mit Leuten so über Politik redet und dann manchmal einem so Stammtischparolen entgegengehauen werden. Wo man auch das Gefühl hat, Leute, so, die Welt ist nicht so einfach, wie ihr euch sie macht. Ja? Deshalb, es interessiert mich sehr, was du da jetzt gerade angeteasert hast.
Ja, genau. So, es gibt halt Zwänge. So,
ja.
Der will das. Fertig.
Genau. Ja, und Politik ist...
Der muss, gerade in Putin, der eben sein Gesicht auch nach innen wahren muss.
Genau. Und Politik ist, habe ich mal von irgendwem gehört, Politik ist die Kunst des Machbaren oder die Kunst des Kompromisses, ja, also genau. Man kann nicht einfach immer, ja, warum machen die nicht das und das, ja, weil die das nicht durchgesetzt kriegen gegen all die anderen widerstrebenden Interessen, die da sich ihnen in den Weg stellen. Und
Frank Underwood, also Kevin Spacey in der Rolle als Präsident jetzt in der dritten Staffel, vorher Kongressabgeordneter.
Boah, ist halt schon die ganze Entwicklung?
Nein, das ist klar vom ersten Moment. Jetzt ist es mich ausgebracht. Achso, der ist besonders gut in der Lage, Leute zu überzeugen. Wie auch immer dann ein Überzeugen aussieht.
Mhm, verstehe. Ich muss das gucken.
Du sollst auf jeden Fall gucken. Es ist wirklich richtig, richtig toll.
Gut. Mach ich. Weiß man noch nicht wann. Dann lass uns doch mal...
Fang einfach an.
Und dann reißt es mich so rein, dass ich nicht mehr aufhören kann.
Dann hast du Zeit.
Okay. Dann habe ich keine Zeit mehr für irgendwas anderes.
Ja, aber dann hast du dafür Zeit.
Ja, vielleicht. Hier steht, du hast Bilder mit zu wenig Pixeln.
Was?
Steht hier.
So ähnlich jedenfalls. Ich wollte dir eigentlich fragen, ob du bei diesem 500px dich 500px angemeldet hast.
Nee, habe ich nicht. Muss ich das?
Nee.
Was ist da los?
Ich finde es ganz cool. Da kann man Bilder hochladen und kann sich vor allen Dingen auch Bilder von anderen Leuten. Ich glaube, ich habe das schon mal im Zusammenhang mit IFTTT erzählt, dass es da so Editor's Choice Bilder gibt. Also da können alle möglichen Leute Bilder hochladen. Die sind auch nicht sehr groß gefiltert. Natürlich Bilder, die einfach nur so, weißt du, Urlaubsfotos, sind sehr wenige Leute, die wirklich schrottige Sachen da hochladen. Aber dieses 500px-Team, die haben eben auch ein Editors-Team, beziehungsweise die bitten immer berühmte Fotografen da, sich derer die Bilder anzugucken und da einige besondere auszuwählen. Und mit IFTTT, If This and That, kann man sich zum Beispiel die Editor's Choice automatisch runterladen und in die Dropbox legen lassen. Und wenn man sich daraus einen Bildschirmhintergrund, einen wechselnden Bildschirmhintergrund oder einen Bildschirmschoner hat, hat man halt echt immer neue, schöne Bilder als Bildschirmhintergrund. Also die ersten 3 Wochen sind langweilig, weil da irgendwie, da hast du halt 40 Bilder, die sich durchwechseln, die kennst du dann alle. Aber ich mache das jetzt ein halbes Jahr, ich habe glaube ich 3.000 oder 4.000 Bilder, also das ist halt irrsinnig viel.
Okay. Für mich als langjähriger Flickr-User und ich habe schon so viele Foto-Communities an mir vorbeiziehen sehen, Früher gab es tatsächlich die Foto-Community FC. Die haben Flickr-User immer so ein bisschen belächelt, weil da wirklich so Leute knipsen irgendwas völlig Belangloses mit schlechter Fotografietechnik und schlechtem Auge und schlechtem Framing und 800 Kommentare schreiben, super Bild, toll gemacht.
Nein, das ist da nicht.
Und
das ist da.
Genau, jetzt sehe ich hier bei 500 Pix oder ich weiß echt nicht, meinen Sie Pix oder meinen Sie Pixel? Das ist wahrscheinlich absichtlich
Pixel.
Ja, das ist ganz schön wenig.
Weil als sie angefangen haben, war das halt die Größe.
Ah, okay. Hier sieht man jetzt natürlich wirklich in diesen Auswahlbildern, ich habe gerade mal die Webseite aufgemacht, ganz tolle Fotos. Aber was ist jetzt anders als bei Flickr? Also bei Flickr laden auch ganz viele Fotografen seit Jahrzehnten ihre geilsten Bilder hoch. Hat es irgendwie, also ich kenne mich noch zum Beispiel, DeviantArt ist zum Beispiel auch so eine Seite, wo Leute halt sehr viel bearbeitete Sachen oder Photoshop-Kunst oder sowas hochladen.
Mhm. Ja, es ist auch nur eine weitere Seite.
Okay.
Wahrscheinlich.
Irgendwie sind wenigstens die Apps geil, oder?
Die Apps sind super. Und gerade wenn du dann angefangen hast, irgendwie so ein paar Fotografen zu folgen und so, dann kriegst du halt so einen Flow zusammengestellt, aus dem du halt zum einen einfach dir die letzten Bilder angucken kannst. Du kannst dir, viele Bilder sind relativ gut getaggt. Also jetzt, als ich in Paris war und in Ulgard und so, habe ich halt vorher mir auf 500px einfach mal die Bilder anguckt, die andere Leute dort gemacht haben, um einfach auch schon mal zu gucken, was für Locations man besuchen kann. Also Paris ist natürlich jetzt so, ja, da gibt es 1 Million Bilder, da kommst du nicht weit. Aber eben so kleinere Städte, wo du sagst so, ach, guck mal, das ist ja ein cooles Bild. Das möchte ich auch gerne selbst machen oder da in die Gegend möchte ich mal, um das zu fotografieren. Du musst halt ein bisschen recherchieren, dass du genau findest, wo das ist und so. Von daher ist es ganz schön. Und was ich wirklich toll finde, ist eben dieses Editor's Choice, weil da kann man einfach, guckst alle 2 Tage rein und siehst fantastische Bilder einfach. Die sind wirklich gut. Dann haben sie noch dieses ISO, das ist so deren Blog, wo auch echt wirklich viel gute Artikel drin sind und auch schöne Fotosammlungen. Also dann setzt sich einfach mal einer von denen hin und sammelt die schönsten Bilder aus Irland oder die schönsten Bilder mit Babyvögeln oder die schönsten Bilder mit
Babyvögel.
Keine Ahnung, Kindern oder sie suchen halt eine Person aus, wo sie sagen, hey, der hat total tolle Bilder gemacht. Oder irgendjemand hat so ein Bild, der halt vorher irgendwie so 3 Bilder hochgeladen hatte und dann das vierte und das geht halt plötzlich da rund und explodiert und geht ganz nach oben. Und ja.
Also wo du gerade sagtest, Bilder angucken von einer bestimmten Location oder einem bestimmten Ort, da ist mir sofort Panoramino eingefallen oder Panoramino, wie auch immer man es aussprechen möchte. Das ist ja mal von Google aufgekauft worden und dann in Google Earth so zur Hälfte integriert worden. Ja. Was eben dazu führt, dass wenn man auf Google Earth irgendeinen Kartenausschnitt aufmacht und dann da ranzoomt und diesen Layer sich einblendet, dann kriegt man diese ganzen kleinen lustigen Bild-Thumbnail-Dinger, diese kleinen Knubbel, wo man dann draufklicken kann. Und dann sieht man eben geogetaggte Fotos, die genau an dieser Stelle aufgenommen wurden. Und wenn man sich da an irgendeinen Landmark, wie es so schön heißt, ran bewegt mit dem Zoom, dann kann man sich da auch sofort irgendwie 30, 50, 100 Bilder angucken, die da geknipst wurden und kriegt einen Eindruck davon, wie das vor Ort aussieht.
Ja.
Ja, okay, also 500 Pics. Ich überleg mal, wobei...
Genau, wer dabei ist, kann ja mal nach mir suchen und mir folgen. Ich folge dann auch zurück, ganz brav. Also würde ich mich freuen. Da vielleicht auch die ein oder anderen Bilder von unseren Hörern zu sehen.
Okidoki.
Ja. Also ich habe jetzt irgendwie 6 Bilder hochgeladen. Also.
Ich habe schon wieder Okidoki gesagt, ich nehme das zurück.
Das ist doch sehr schön.
Mach mal nächstes Thema.
Wo wir gerade in der Tech-Wolke unterwegs sind, hast du dieses iOS 9 für dein iDevice installiert?
Ja, nicht nur das. Ich habe auch schon 9.0.1 und 9.0.2 installiert.
Ja, ich auch.
Wie taugt es für dich? Was macht dein Akku so?
Ja, also ich hatte den Eindruck, nach 9.0 ging er wesentlich besser. Und jetzt 9.0.1, 9.0.2 ist nicht mehr so geil. Aber ich habe halt 9.0 im Urlaub installiert, wo ich irgendwie das Handy dreimal am Tag in der Hand hatte. Und natürlich hat es dann abends noch 70%. Und jetzt eben wieder zu Hause und hier und hin und her und da gucken und das machen und so weiter. Das ist schneller leer. Aber ich finde diese Funktion eben, dass man Standby-Modus anmachen kann, ganz cool.
Standby-Modus?
Nicht Standby, dieses Stromspar.
Ja, der ist toll. Den brauche ich jetzt allerdings auch andauernd. Darauf wollte ich hinaus. Also bei mir habe ich das Gefühl, das ist furchtbar. Okay. Ich kann es nicht begründen so richtig, aber manchmal, heute zum Beispiel hatte ich den Fall, dass ich im Auto navigiert habe mit dem Handy und es währenddessen am Strom steckte und ich habe so mit 51% an Strom gesteckt im Auto, Navi angemacht, dann sind wir gefahren eine Stunde oder anderthalb ungefähr. Und als ich angekommen bin, habe ich es wieder abgemacht. Ich habe extra nochmal drauf geguckt. Dieses Blitzsymbol vom Laden beim Handy war noch an. Also er hat die ganze Zeit geladen, der Stecker war drin, alles gut. Und dann hatte ich 35%. Und dann denkst du dir, was ist das? Jetzt geht es neulich rückwärts oder was? Das ist mir vorher noch nicht passiert. Das ist jetzt auch zum ersten Mal so gewesen. Keine Ahnung, auf der Hinfahrt war das nicht so. Ich weiß nicht, ob das was mit iOS 9 zu tun hat oder mein Handy eine Macke hat. Aber auch so habe ich das Gefühl teilweise, wenn ich früher morgens mit 100% aus dem Haus gegangen bin und daddel so meine übliche Arbeitszugfahrt, bis ich auf der Arbeit bin, an dem Handy rum und lese irgendwelche Sachen, bin ein bisschen in Facebook, lese ein bisschen in meinem Newsreader rum, klicke ein paar Artikel an, Twitter und so, komme in der Firma an, dann habe ich irgendwas zwischen 60% und 75%, habe ich so ein bisschen was weggedaddelt halt von dem Akku. Und jetzt komme ich teilweise in der Firma an, habe 38%. Es ist ja keine Ahnung. Also dieser Low-Power-Mode ist sofort mein Freund geworden. Da ist das Handy natürlich etwas langsamer, weil da wird halt alles Mögliche gedrosselt. Und man muss dann auch dran denken, es wieder rauszumachen, weil selbst wenn du es im Low-Power-Mode an den Strom steckst und es im WLAN ist, hält es sich immer noch an diese Regel, dass es jetzt Strom sparen muss und macht zum Beispiel keinen Bilder-Upload in die iCloud. Obwohl es am Strom steckt.
Das macht er erst, wenn er bei 100% ist, dann schaltet er wieder aus.
Nee, bei 80. Oder 80 macht er wieder aus, ja. Und dann fängt er auch mit dem Bilder-Upload an. Aber das muss man sich halt im Hinterkopf behalten. Ich habe vorhin zum Beispiel die Bilder aufs Pad rüberziehen wollen über die iCloud und habe mir gedacht, okay, dann stecke ich ihn jetzt an den Strom und dann lädt er die ja hoch. WLAN hat er auch gehabt in dem Augenblick. Und ich stecke den an den Strom und gucke aufs iPad, nichts kommt. Was ist denn hier los? Dann gucke ich aufs iPad, aufs Telefon rüber und gucke und er sagt irgendwie 118 Fotos to upload. Macht aber nichts. Was soll das? Wann fängst du denn du mal an? Dann gucke ich diese Zahl an und starre die Zahl an und denke mir, jetzt fang doch mal an. Tut nichts. Irgendwann habe ich dann den Low-Power-Mode ausgemacht und dann zack, ging's los. Das sind so Sachen, okay, ja. Muss man wissen. Nee, ansonsten, diese Siri-Vorschläge, das muss halt noch, jetzt muss diese News-App mal nach Deutschland kommen. Solange schlägt es da jetzt halt immer irgendwelche News-Sachen vor, die mir sehr Axel Springer-lastig sind, das geht mir schwer auf den Keks. Ich möchte nicht andauernd irgendwelche Scheißartikel aus der Welt haben, die wieder gegen weiß ich nicht wen hetzen. Ja, nee, also diese ganzen Weltartikel, die haben einfach immer so ein Weltbild, was mir nicht passt. Und die sind da aber immer drin und ich kann dem nicht sagen, mag ich nicht. Würde ich gerne irgendwie anklicken, dass mir diese News da nicht mehr reingeknallt werden, aber geht halt nicht. Und insofern ärgere ich mich immer über diese News-Auswahl, bei den anderen Sachen.
Es braucht bei mir zu lange, bis die reinkommt, deswegen kriege ich die kaum mit.
Was es jetzt dauernd macht, ist, dass es mir morgens sagt, ich soll jetzt losfahren, damit ich zur Arbeit rechtzeitig da bin.
Ja, das ist ganz cool. Es zeigt irgendwie jetzt viel öfter den Weg nach Hause, wie lange das dauert und so. Okay, du bist jetzt hier, es dauert so und so lange, bis nach Hause.
Ja gut, das hat es schon immer gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin eintrage und sage, irgendwie, was ich muss um 13 Uhr da und da sein, dann kommt halt irgendwie kurz vorher so ein, fahren Sie um so und so viel Uhr los, dann schaffen Sie es. Wirklich so als Pop-Up-Message.
Oh, okay.
Und das hat es vorher nie gemacht, obwohl diese Termine in meinem Kalender schon immer existierten. Das finde ich ganz nett, aber es trifft halt auf mich nicht zu, weil ich fahre fast immer Zug und das berechnet halt immer die ganze Sache für Autoverkehr. Insofern, ich bin dann immer schon längst im Zug unterwegs und dann sagt sie irgendwie, ja, fahren Sie um 9.20 Uhr los, damit Sie da rechtzeitig ankommen. Und ich denke mir so, ja, du Witzbold, ich bin seit 8.50 Uhr unterwegs, also 30 Minuten zu spät erzählst du mir irgendwann, wann ich mich ins Auto setzen soll, ist halt Quatsch. Aber naja, für Leute, die mit dem Auto fahren, ist das vielleicht ganz cool.
Ja, das muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Das habe ich halt noch nicht so ganz testen können, weil irgendwie ja durch Urlaub noch alles so ein bisschen anders war. Alles im entspannteren Modus.
Bei dir ist alles verschoben.
Ja, ist ja ganz schön.
Ja, absolut. Nee, aber so insgesamt, ja, ist ein schönes Update. Ist jetzt halt nicht so wahnsinnig viel Neues, aber Siri ist wieder ein bisschen schlauer geworden und das ist immer gut.
Okay, was kann ich da jetzt neu machen? Ich habe es noch gar nicht so ausprobiert.
Nee, ich finde, sie reagiert schneller.
Das stimmt, und ja. Und
die Details, was man jetzt alles neu machen kann, habe ich jetzt gerade nicht parat, aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist ein bisschen verständlicher geworden. Also verständnisvoller, okay. Also im Sinne von, sie versteht mich mehr.
Ja, das kann sein. Ich habe jetzt von meinem Cousin zum ersten Mal so ein bewegtes Foto geschickt gekriegt. Weißt du, mit dieser halben Sekunde davor und halbe Sekunde oder anderthalb Sekunden danach.
Das heißt, er hat jetzt schon so ein neues Phone?
Ja, der hat ein 6S. Und das war eigentlich ganz lustig. Gehst du ein Foto, wo so ein ganz komische Schnüst sieht und dann siehst du halt so dieses davor und danach und das ist irgendwie ganz cool.
Du meinst eine Grimasse?
Ja, genau. Ja.
Ich muss das nur kurz für die Hörer übersetzen. Ja, nee, habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe heute ein animiertes GIF selber erstellt, das ich noch bloggen werde. Das ist ja so ähnlich. Aha. Irgendwie auf eine Art. Nur, dass es keine 12 Megapixel hat.
Das 12, ja, genau.
Ja, haben die doch, oder? Diese bewegt Dinger da?
Ja, sowas. Also sind schon ganz gut.
Ja, meins hatte nur 500 Pixel Kantenlänge oder so.
Ja, das reicht ja auch. Also, für die meisten Sachen.
Ja, sonst hätte ich die Pro-Version von der App kaufen müssen. Da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. So oft mache ich keine animierten GIFs. Ja, genug Tech für heute. Wir müssen noch ein bisschen über Alkohol reden.
Wir müssen über Alkohol? Wieso müssen wir über Alkohol
reden? Weil du in Hamburg warst, trinken. Und Mr. Martini hat uns besucht.
Mr. Martini hat uns besucht von Behind the Bar Show, ein Podcast, der jedem Cocktail-Interessierten auf jeden Fall empfohlen sei.
So, dieser Cocktail-Interessierte, der in Englisch spricht, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, Mr. Martini, wie gesagt, bei Behind the Bar Show, wir haben uns schon mal getroffen, vor 6 Jahren oder so, war schon mal in Deutschland.
Ja, richtig.
Da haben wir uns damals schon getroffen und dann warst du, glaube ich, mal in Amerika und hast ihn besucht.
2011 war ich in San Francisco, habe ihn besucht.
Und nun ist er wieder zurück. Ja.
Genau. Jetzt war er hier für einen Abend quasi.
Genau. Und da haben wir ihn versucht abzufüllen. Das hat nicht ganz geklappt.
Aber ich glaube, er war schon ganz gut drauf.
Ja, genau. Das war auf jeden Fall ein lustiger Abend, ja.
Ja, es war richtig schön rund. Ja. Wir haben gemütlich bei uns zu Hause Abend gegessen. Und Christoph war noch da und mein ehemaliger Mitbewohner und eben Mr. Martini und sein Mann. Die sind jetzt verheiratet seit einem Jahr oder so, zwei schon.
Ja, weiß ich nicht genau. Und ich war
da. Und einem Freund des Pechen und natürlich, ja, du natürlich das. Ich wollte dich als letztes, weil save the best for last und so, weißt du.
Ja, und dann seid ihr nach Hamburg gefahren am nächsten Tag?
Genau, am nächsten Tag sind die haben so eine Europa, oder ja, die waren in Belgien, in Luxemburg und in Deutschland und jetzt auch noch in Holland irgendwie. Heute waren sie Pottrauchen in Amsterdam. Na, nicht so ganz, aber. ja, jedenfalls waren wir mit ihnen in Hamburg, haben uns dann dort getroffen bei beim Le Lion, wo sonst. Sie waren noch im Café Paris ein Tartar essen. Das haben Christoph und ich leider nicht geschafft. Und dann waren wir einen wunderbaren Abend im Le Lion in Hamburg verbringen. Was halt sehr schön war, Jörg Meyer hat sich Zeit genommen, mit ihm sich hinzusetzen und irgendwie eine Stunde zu plaudern einfach, nur weil, ja, einfach Jörg Meyer seit 2007 oder so die Behind the Bar Show hört und die Folgen alle kennt Und der ist ja auch ein großer Podcast-Fan. Und dann haben sie halt ein bisschen über das Podcasten gesprochen. Dann haben sie natürlich über Bar gesprochen, über Drinks gesprochen, über ach, alles Mögliche. Und er hat sich einfach Zeit genommen, zu uns zu setzen. Also wir saßen erst saßen wir hinten in der Champagner-Ecke und dann saßen wir am Tresen. Der Hendrik, hast du den schon mal erlebt?
Ja, ich glaube schon.
Hat Drinks gemacht, wie eine Maschine. Die anderen waren total beeindruckt. Also wir waren alle beeindruckt. Ich hatte es halt vorher schon ein paar Mal gesehen. Mario Kappes war da, hat Floor gemacht, hatte auch mal Zeit für uns, hat ein bisschen geplaudert. Es war einfach ein runder Abend, es war richtig schön. Und Jörg Meyer hat Mr. Martini bequatscht, dass er gefälligst mal neue Folgen machen soll.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja. Er hat ihm dann auch nur irgendwie eine Aufnahme ins Handy gesprochen, so, okay, warte, los, wir machen jetzt eine Aufnahme. Und hat dann irgendwie gesagt, so, ja, ich höre seit so und so lang deine Sendung und meine Bar ist jetzt so erfolgreich und ich denke, es liegt nur daran, dass ich Behind the Bar Show hört, ihr solltet alle Behind the Bar Show hören und so ähnlich.
Cool.
So wie Maya halt ist, wenn er so richtig Bock drauf hat, das hast du ja auch schon mal erlebt. Ja.
Ja, und sehr schön.
Ja, tolle Drinks. Natürlich haben sie als erstes mal ein Jim Basil Smash getrunken. Dann haben wir Green Points getrunken, Costa Mato, Blunt Sand. Also ich natürlich nicht, aber ja, Mr. Martini. Mehrere Old Fashions, Sazeracs, natürlich ein Martini-Cocktail. Und hast du mal Martini-Surf in Le Lyon gesehen?
Gesehen, ja. Selber getrunken, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, ich habe noch nie, also vielleicht mal genippt bei irgendjemandem, aber ich glaube, bestellt habe ich selbst noch keinen
dort. Okay. Ja, das kommt ja in so ein
kommt in kleinen, so einem Ding auf Eis irgendwie und dann kann man sich selbst nachschenken, ne? Irgendwie so.
Genau, in einem kleinen Gläschen und eben eine Karaffe, die auf Eis liegt, wo dann der Rest des Drinks ist, dass man sich immer wieder nachschenken kann, was halt total super ist.
Ja, cool.
Ja, also es war sehr toll. Und ach, da hat er noch irgendwie einen neuen Sellerie-Gin rausgezogen gehabt, den er in, oh Gott, ich glaube in Holland oder in Belgien bei irgendeiner kleinen Firma entdeckt hat, der einen unglaublich tollen Basil Smash macht und den er jetzt als Alternative, und das ist halt so cool, weißt du, da stehst du mit ihm am Tresen und er sagt zum Hendrik so, machst du mal bitte einen Basil Smash mit dem Sellerie-Gin, gerade hier für die. Und dann steht er halt irgendwie 3 Minuten später, steht halt ein Basil Smash da mit dem Gin auf dem Tisch und so. Das ist halt einfach so cool. Der ist halt Jörg Meyer ist so ein toller Gastgeber und ja, es ist einfach wundervoll.
Ja, cool. Ja, ich wäre gerne noch mitgefahren nach Hamburg, aber das hat bei mir jetzt zeitlich nicht
gepasst.
Ich musste arbeiten, genau.
Freitagsabends, ja. Also freitags. Mittags.
Ich muss auch mal wieder in Löwen. Das letzte Mal war zum 31C3, also ja, letztes Jahr, also 2014, auch 2015, kurz vor Silvester halt. Auch schon wieder zu lang her.
Ja. Ja, die machen jetzt Anfang Dezember wahrscheinlich oben auf. Können wir überlegen, ob wir da vielleicht einen Betriebsausflug hinmachen.
Auf jeden Fall. Machen wir Hörertreffen in Hamburg und dann
sprechen wir mal auf, ja.
Ja. Stattdessen kann ich noch kurz erzählen, wo ich am Wochenende war. Ich war auf einem Bulli-Treffen. Oh Gott, es ist so ein bisschen so, jetzt hat er so ein Auto, jetzt fährt er auch noch auf so Treffen. Furchtbar. Demnächst.
Das ist schon ein bisschen lustig.
Demnächst hängt er sich ein Fuchsschwanz an die. Nein.
Hast du nicht schon einen?
Nein. Nee, wir wollten jetzt da nicht irgendwie hier groß uns dem VW-Club anschließen oder so, nicht falsch verstehen. Wir hatten nur einfach Lust, unseren Bus, bevor er in den Winterschlaf sozusagen geht, noch.
Stellt ihr dann irgendwo in Halle?
Ja, ja, wir haben uns einen Hallenplatz organisieren lassen. Über Connections. Kommt er ins Allgäu zurück, wo wir ihn auch gekauft haben. Da unten in eine beheizte Halle, trocken, mit anderen Oldtimern zusammen. Wird er dann.
Oh, dann können die ja abends immer einen trinken.
Genau. Zusammen. Unser wird sich schämen, weil die anderen alle so schön aussehen oder so. Weißt du, alle so mit so einem tollen Lack und alle wahrscheinlich das dreifache Wert. Ist aber auch egal. Er wird kein einziges Krümelchen Straßensalz abkriegen in dem Winter und er wird erst wieder rausgeholt, wenn das ganze böse Salz weg ist. Aber bevor er sozusagen in den Winter schlafen muss, wollten wir ihn noch ein, zwei Mal verwenden. Das hatten wir uns vorgenommen nach dem Urlaub. Und deshalb gesagt...
Habt ihr euch da so ein Saisonkennzeichen geholt? Oder?
Nee, das lohnt sich nicht, weil wir haben ja ein H-Kennzeichen. Und es gibt diese Kombination H-Saisonkennzeichen nicht.
Ach so.
Und dann kannst du dir halt aussuchen, ob du ihn jetzt H zulässt oder Saison zulässt. Aber wenn wir ihn Saison zugelassen hätten, bräuchten wir eine grüne Plakette und für Frankfurt. Und die würde der Bus nicht schaffen, weil er ist halt von 1981 und die Emissionswerte, die ein solches Auto hat, die reichen vielleicht für eine schwarze Plakette mit einem Totenkopf drauf. Aber garantiert nicht für eine grüne. Und
naja, aber bei Volkswagen ist doch eh alles anders im Moment.
Ja, ja, der,
ich könnte euch einen neuen Chip einbauen lassen. Einer von den neuen.
Genau. Ja, nee, das Schöne ist, dieses Auto hat keine Software. Es gibt da keine Chips. Es gibt da gar nichts. Es gibt da Seilzüge und Unterdrucksysteme und sowas, aber garantiert keine Software. Ja. Nee, also jetzt, wie gesagt, wir wollten das Fahrzeug nochmal ein bisschen verwenden. Wir waren vor 2 Wochen mal ein bisschen in Rheinhessen in dem Weingebiet. Und
Reuhesse!
Genau, da haben wir schön Spätburgunder und Grauburgunder getrunken und Weißburgunder auch und Riesling. Das war alles sehr toll. Und dann haben wir uns diesmal gedacht, oder ich habe das gelesen zufällig, dass da jetzt irgendwie so das große Saisonabschluss-VW-Bulli-Treffen gibt, wo halt letztes Jahr über 780 Bullis gewesen sind, was halt echt mal krass viel ist. Und das findet an der Mosel statt, auf einer kleinen Insel in der Mosel, in Hatzenport.
Wie schön.
Und das ist natürlich auch wieder Weingebiet. Und insofern hat das ja thematisch fast schon an unseren Ausflug von vor 2 Wochen angeschlossen. Und da haben wir uns gedacht, warum denn nicht das machen? Dass, wenn am Ende wir da auf dem Campingplatz stehen, in dem Weingebiet, wir kaufen uns einen schönen Moselwein von der Hanglage, unter der wir gerade stehen. Und machen den auf und wenn dann um uns rum noch lauter Bullis stehen, kann ja nicht verkehrt sein. Und so war es dann auch. Einfach super, wir waren Bus Nummer 768. Was? War also ähnlich voll wie letztes Jahr. Und dann hast du einen kompletten Campingplatz mit allem voll, was VW in Sachen Bulli jemals hergestellt hat. Mit 1957er T1er und 64er T1er und zig Handvoll T2er und dann eine unfassbare Menge an T3s. Wirklich auch alles, was du dir vorstellen kannst. Jeglicher komischer Sonderumbau vom Krankenwagen übers Feuerwehrauto, übers Behördenfahrzeug, über Ex-Polizeifahrzeuge, Doppelkabinen, Pritschenfahrzeuge, Wohnmobilumbauten. Natürlich Dutzende von diesen klassischen Surf-Bullies, wie wir ihn haben, so den Joker und ähnliche Umbauten. Einfach alles, was du dir da denken kannst, ist da irgendwie vor Ort. Und ja, natürlich auch viel Benzingeplauder und so. Dann ganz so eine ganze Ecke von so komischen Tuning-Leuten, die irgendwie ein bisschen seltsam sind, sage ich jetzt mal so. So mit, was weiß ich, so mit V6-Umbau vom Bulli mit krass tiefer gelegt und Ultra-Breitreifen und 200 PS. Ja, kann man auch machen, brauche ich jetzt nicht, aber trotzdem einfach lustig und dann sind wir da noch so ein bisschen durch den Ort gewandert. Das ist halt so Weingegend und kleines verschlafenes Nest. Okay. Aber dieser Campingplatz so in der Mosel auf so einer kleinen Insel, da fährst du dann wie über so einen, die hat so eine Verbindung zum Land, die ist aber künstlich, diese Verbindung. Das ist einfach nur wie so ein aufgeschütteter kleiner Deich, der so Schotter, also so Kopfsteinpflaster oben drauf hat. Und gerade so breit ist, dass oben auf der Mitte ein Auto fahren kann und wenn dir einer entgegenkommt, dann müssen beide an der Seite so ein bisschen die Schräge runterfahren. Dann sind beide Autos so schon am halb ins Wasser fallen und können sich dann so begegnen. Das ist total lustig.
Okay.
Und dann cool. Das ist dieser kleine Steg verbindet halt so die Insel mit dem Land und dann fährst du dann drüber und dann bist du auf der Moselinsel und das ist ein Campingplatz, komplett, die ganze Insel. Und die ist komplett voll gewesen mit Bullis. Also das ist echt krass. Und ja, war ein lustiges Wochenende. Und heute sind wir wieder zurückgekommen. Und sind dann gleich noch mal schnell in die Innenstadt gegangen. In Frankfurt war ja hier die Feierlichkeit zum 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit.
Oh ja,
war ja dieses Jahr in Frankfurt. Wir haben da wohl auch eine große Lasershow verpasst und sowas. Und am Freitag fing das schon an mit Konzerten. Und es ging dann auch Samstag, Sonntag waren auch noch Konzerte. Dann gab es eben diese großen Feierlichkeiten am Samstag, wo ja auch alle mögliche Politprominenz hier war. Und was wir uns jetzt noch angeschaut haben heute Abend, war an der Paulskirche, haben sie so eine Lichtkunstinstallationsshow gehabt, wo so Wörter aus Ost und West auf die Paulskirche projiziert wurden. Und dann sind die immer so begleitet von Klaviermusik und so sphärischen Klängen, sind diese Wörter dann so über die Paulskirche projiziert, langgelaufen und dann auf so eins der Fenster drauf und dann blitzte dieses Fenster so auf von innen und dann wurde dieses Wort zusammengeschweißt. Ost und West wurde quasi sozusagen verheiratet, so ein Ostwort, ein Westwort wurde dann zu so einem, ja, einfach zusammengesetzten Wort, ja, und lief dann auf der anderen Seite von dem Fenster so weiter über die Paulskirche. Da kamen sehr lustige Schwachsinnswörter dabei raus, die dann da so unifiziert wurden, aber es war eine sehr stimmungsvolle Lichtkunstinstallation, die auch mit Musik halt unterstützt, ganz cool war. Das haben wir uns noch angeguckt.
Okay,
das war, cool. Ansonsten war um uns rum schon so ein bisschen Abbaustimmung, weil das war jetzt natürlich dann das Ende dieser Festwoche. Das war jetzt eine Woche, war diese Installation da, aber wir hatten es jetzt halt erst geschafft, am Sonntag hinzugehen. War ganz cool so.
Mhm, nicht schlecht.
Das ist jetzt dann allerdings auch schon rum. Insofern als Tipp für unsere Hörer jetzt nicht so wirklich brauchbar.
Hast du irgendwie den Tag der Deutschen Einheit gefeiert?
Naja, da ich ja ein Ossi bin und meine Freundin aus dem Westen, man denkt zumindest mal drüber nach, dass das, also dieser Gedanke so nach dem Motto, wenn das nicht gewesen wäre, dann würden wir uns nie kennen, das ist schon irgendwie so da. Man ist jetzt nicht so, dass ich jetzt groß da sentimental werde und zwei Flaschen Champagner aufmachen muss, aber
wohl einen guten Grund für Champagner lohnt sich immer.
Richtig. Mache ich gleich nachher. Steht nicht kalt, Mist. Ah, ich hätte welchen im Haus, aber er ist nicht kalt.
Verdammt. Ich habe sogar hier noch welchen von dir.
Stimmt, sofort her damit. Ist er kalt? Dann komme ich nachher noch vorbei.
Leider nicht.
Scheiße.
Bis du da bist, kann ich den aber einfrieren, dann ist er kalt.
Ja, nee, also ich sag mal, man denkt mal drüber nach. Dieser Gedanke kommt mal so auf, dass, also so ein bisschen was bedeutet mir der Tag schon. Obwohl ich persönlich irgendwie den 9. November, den Tag des Mauerfalls, da rührt sich bei mir emotional mehr als der 3. Oktober. Das ja, ist zwar der Tag auch der Deutschen Einheit, aber den habe ich persönlich nicht so wirklich auf dem Radar gehabt damals. Den habe ich wohl zur Kenntnis genommen, aber am 9. November stand ich wirklich an der Grenze und bin rübergelaufen. In diesem Menschenmenge drin, in diesem Gedränge, was man im Fernsehen sieht, war ich dabei. Und das da tickt für mich mehr. Also.
Ja.
Aber gut, so ist das halt.
Ja, ich finde den 9. November auch viel bedeutend, also für mich bedeutender. Also jetzt nicht historisch, sondern aber wenn ich da Bilder von sehe, das ist immer was Besonderes.
Ja. Gut.
Ja, die Amerikaner konnten ja überhaupt nicht verstehen, dass wir jetzt nicht irgendwie groß so, oh Gott, wir sind gekommen an eurem Nationalfeiertag. So, ja, geht so.
Ach stimmt, die hätten jetzt erwartet, dass wir alle irgendwie.
Genau, dass irgendjemand im Lyon Nullo aufspringt und die Nationalhymne singt und Feuerwerk anzündet oder so. Es ist halt gar nichts passiert.
Genau. Und zwar zwei Leute, die singen dann so im Kanton, wie heißt das? Nee, Kanton, wie heißt denn das, wenn man zweistimmig singt?
Kanon.
Kanon, Kanton ist in der Schweiz. Völlig mit dieses Bier, ich sag's dir, 8,4%.
Ja, schon böse.
Im Kanon dann so, weißt du, der eine singt die DR-Hymne und der andere. Die,
ach so.
Das wäre total lustig.
Vor allen Dingen, wir haben uns das überlegt, wenn wir im Le Lion um Mitternacht aufgesprungen wären und die Nationalhymne gesungen hätten, die einzigen, die uns nicht total bekloppt angeguckt hätten, wären wahrscheinlich die amerikanischen Freunde gewesen.
Genau, die hätten gedacht, das muss so.
So, ja, hier Nationalfeiertag und so.
Die wären aufgestanden, hätten die Hüte abgenommen.
Ja, genau.
Und hätten gewartet, bis ihr fertig seid.
Ja, genau. Hand auf die Brust oder ernst geguckt und so. Und genau, der Rest so, was seid ihr für Penner, was stimmt denn mit euch nicht?
Genau, und wenn ihr da nicht persönlich bekannt werdet, wird er bei der Gelegenheit rausgeflogen.
Höchstwahrscheinlich. Auch wegen, so wahrscheinlich so, ey, nee, ihr dann mal nicht mehr.
Hört die sind auf. Betrunken, lass sie mal loswerden.
Ja.
Tja, gut. Du wolltest noch einen Aufruf machen? dass man mit dir trinken gehen soll.
Ja, genau. Ich bin nämlich in der nächsten Woche, also vom 12. bis zum 16. Welchen Monat haben wir? Oktober. In Berlin.
Ach was, das ist aber schön.
Ja, also ich verpasse den, ja, ich habe da Schulung den ganzen Tag. Das heißt aber nicht, dass ich abends nicht eventuell ein bisschen Zeit habe, um auszugehen. Ich werde wahrscheinlich die eine oder andere Bar besuchen und wenn ein Hörer in Berlin wohnt und zufällig Zeit hat oder vielleicht auch in Berlin regelmäßig in die Sneak geht, würde ich mich freuen, wenn man sich da irgendwie mal sieht und vielleicht gemeinsam in die Sneak gehen kann oder ein Getränk sich genehmigt oder sonst irgendwas. Ihr könnt mich da gerne erreichen über stefan@sneakpot.de oder über mein Twitter-Handle, wie auch immer das ist, DWG, oder über Facebook oder sonst irgendwie. Ja, würde ich mich freuen.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn du das in die Sneak schaffst, vielleicht sogar mit einem Hörer und dann vielleicht.
Das wäre echt cool.
Könnt ihr da auch noch ein Mikro hinhalten oder so, dann featuren wir das in der nächsten Sendung.
Ja.
Also wer schon immer mal in den Sneakpot wollte, der geht einfach mal schön mit dem Stefan in Berlin in die Sneak.
Genau.
Das wäre doch cool. Ja.
Das wäre sehr schön.
Ich arbeite immer noch an dieser Sondersendung Sedwitz mit dem Erik vom Kinocast. Der Erik hat mir jetzt per Twitter geantwortet, dass er die Empfehlung, dass ich Sedwitz empfohlen habe, gut fand. Er meinte, ab der zweiten Folge würde es gut werden. Hat er heute auf Twitter geschrieben. Da stimme ich mit überein. Ich finde die erste Folge auch so notwendig, um die Sache in Schwung zu bringen, aber gut wird es tatsächlich erst ab der zweiten. Vielleicht wird das ja was mit diesem kleinen Einschubprojekt.
Das war eigentlich ganz schön, ja.
Eigentlich müsste man noch den hier den Kollegen von Staatsbürger, den Martin, dazu nehmen. Das wäre lustig. Na, mal gucken. Vielleicht
ergibt sich was. Stimmt.
Ja, da das jetzt alles im Moment noch Hirngespinste von mir sind, müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Ja. Noch kann ich nichts ankündigen, weil ich weiß, nichts zum Ankündigen gibt. Ansonsten würde ich sagen, Sendung im Kasten. Danke fürs Zuhören, liebe Hörer. Ihr findet uns auf www.sneakpot.de.
Danke dir fürs Mitarbeiten.
Ja, danke. Ich bin ein bisschen spät gekommen heute, weil ich eben noch hier Einheitskunst gucken musste. Mhm. Aber wir haben es ja noch geschafft.
Ja.
Und ja, wie gesagt, sneakpot.de für die Kommentare und die Knöpfe, die ihr drücken müsst. Und ansonsten gerne auch Bewertungen auf iTunes. Haben wir auch länger nicht mehr gehabt. Aber ihr findet das schon. Und wenn ihr mal was bei Amazon kauft, könnt ihr auch unseren Link klicken. Das ist auch super. Und kostet euch nichts mehr. Noch letzte Worte, Herr Giesbert?
Ich habe keine letzten Worte. Mir ist nur eingefallen, dass ich jetzt einige neue Podcasts gefunden habe und in der nächsten Sendung über diese Podcasts sprechen möchte.
Dann musst du sie da in dieses Doc da.
Habe ich schon.
Cursor ist schon da. Er ist schon am Tippen. Sehr gut. Damit verabschieden wir uns. Tschüss.